Hier ist der Chaos Computer Club Dresden mit dem Penta Radio. Heute wird's dunkel. Wir sprechen über Stain 42 und starten aber wie immer mit Musik und genauso.
Und News.
Und News. Erst Musik, dann News. Aber ich glaube, die Leute, die uns hören, kennen inzwischen eigentlich sollten wir das mal rausschneiden und immer wieder vorne, aber das Thema, naja.
Hat man schon.
Ihr hört keine Musik, weil da hat jemand sein Linux Sound Setup kaputt gemacht. Hätte mal lieber Pulse Audio benutzt, dann wäre das nicht passiert. Dann könnten wir jetzt vielleicht über eine Netzwerkklinke abspielen oder so. Was werden wir denn hören eigentlich?
Es kommt, glaube ich, wieder Musik aus der OpenBSD-Gruppe raus.
Kein 8-Bit-Noise?
Nein. Allerdings weiß ich auch nicht was.
Und welches Release?
Das ist eine gute Frage.
Gibt es nicht ein neues jetzt Richtung Mai?
Kann sein, dass wir das schon abgespielt hatten.
OpenBSD hat übrigens die Empfehlung der EU bekommen.
Für was? Als Betriebssystem? Oder?
Ja, also für freie Software.
Okay.
Thank you.
Wir hörten den Titelsong zu OpenBSD 4.1 vom 1. Mai 2007. Neu in diesem Release, Support für Spark 64. Ultra Spark 3 based machines are now supported even better and run at full speed now. Das ist doch mal was.
Auf jeden Fall, oder? Ja, das Soundsystem war auch nicht kaputt. Der Stecker steckte nicht drin. Das hat man davon. Da kann man noch so schöne Software benutzen. Aber solange das analoge Scheißzeug nicht funktioniert, sind wir alle aufgeschmissen. Jo, machen wir News, wa? Ja. Was war los? Unser EU-Kommissar für...
Günther Oettinger.
Genau,
Günther. Kommissar für Digitales bekannt.
Für Wirtschaft und digitale Wirtschaft und Gesellschaft.
Bekannt durch seinen Ministerposten in Baden-Württemberg.
Genau, und seinen guten Englischfähigkeiten. Der bringt die Vorratsdatenspeicherung wieder auf den Plan. Und zwar hat er jetzt in einem Interview sich wieder dafür ausgesprochen, dass auf EU-Ebene das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung neu geregelt werden muss. Und er ist auch weiterhin der Ansicht, dass Netzneutralität nur eingeschränkt gelten sollte. Ja, und wenn man sich das Interview anguckt, dann sind das halt so gewohnt schlechte Beispiele, die er bringt in seinen Begründungen. So, also er vergleicht da irgendwas mit österreichischem Fußball. So, dadurch will er irgendwie sagen, dass Geoblocking, dass man halt Geoblocking. Ja.
Und er bringt vor allen Dingen auch falsche Argumente, also solche, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wie zum Beispiel, dass die Vorratsdatenspeicherung ein wesentliches Element wäre, um die schnelle Aufklärung nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo aufzuklären.
Ja, so. Genau, mit so einem.
De facto wurde das schnell aufgeklärt, weil die Verdächtigen schon länger überwacht wurden und nicht etwa, weil es eine generelle Vorratsdatenspeicherung über alle Personen gab.
Das Mikro.
Ja, und was war das andere Argument? Er hat zwar eingesehen, dass die Vorratsdatenspeicherung nur einen sehr geringen Anteil zur Verbrechensaufklärung gibt, aber er hat gemeint, dennoch möchte er gern den Bedarf der Gewerkschaften, der Polizei unbedingt befriedigen.
Genau, er hat gesagt, wenn im Innenministerium Fachleute ihn um solche Instrumente bitten, dann möchte er diese Werkzeuge auch bereitstellen. Zurückziehen könnte man die dann ja immer noch. Also so viel dazu, dass es hier um die Rechte der Bürger geht. Nein, es geht um die Bedürfnisse von Gewerkschaften und naja.
Also man muss sich vor Augen halten, wenn man so eine Datensammlung anlegt, dann besteht halt auch die Gefahr, dass die Daten mal wegkommen, weil Daten sind halt kopierbar. Und wenn man die dann später abschafft, heißt das nicht, dass die Daten dann plötzlich alle weg sind.
Und die kann man nicht zurückziehen.
Ja. Und große Datensammlungen sind natürlich auch was Reizvolles, was man gerne mal kopiert.
Ja, da spielt dann auch rein, ab 2018 demnächst dann E-Call-Pflicht für Autos. Also diese tolle Notruffunktion mit Übermittlung der Geoposition des Autos wird dann demnächst fest eingebaut. Yeah.
Apropos Geoposition, der Günther Oettinger hat sich auch noch für das Geoblocking
Was hat es damit auf sich? Mir ist der Begriff.
Also ihr kennt das vielleicht, ihr seid irgendwie im Ausland und seht einen Link auf, also mir ging das jetzt zum Beispiel so, ich war im Urlaub und habe einen Link auf Arte TV geklickt und komme dann in der Mediathek raus und dann geht das natürlich nicht.
Ah, weil dieses Video ist in deinem Land nicht verfügbar.
Mhm. Als irgendwie Steuerzahler im Ausland unterstütze ich ja nicht die deutschen TV-Sender. Das hat das Internet überhaupt nicht verstanden, ne?
Ja.
Also egal wo ich bin, das Internet sollte gleich aussehen.
Das ist die Idee dahinter, aber ich habe da die Befürchtung, dass das so einige noch nicht verstanden haben.
Ach, Deutschland tut sich da aber auch hervor mit diesem Internet nicht verstehen. Also die Störerhaftung, um sein WLAN offen zu betreiben, wurde jetzt auch neu behandelt und das sieht noch furchtbarer aus als vorher.
Okay, was hat sich dort getan? Also es sah ja in der Zwischenzeit ganz gut aus, als wollten die Grünen das kippen, aber
Aber die Grünen sind halt leider nicht in der Regierung,
das stimmt.
Es wurden halt vor allen Dingen so kommerzielle Interessen vertreten. Also es wurde ein bisschen optimiert irgendwie, dass man da, wenn man jetzt irgendwie ein Internetcafé hat oder so, dass man das dann einfacher anbieten kann. Und es soll quasi dann so aussehen, dass man den Leuten, die da diesen WLAN beitreten wollen, dann so eine Meldung anzeigen soll und dass man dann dort halt seine Zustimmung, wenn man dann quasi sein Häkchen gemacht hat und sagt, dass man nichts Böses machen will, dann darf man in dieses WLAN dann rein und das dann benutzen und damit wollen sie dann diese Störerhaftung dann von dem Betreiber abwenden.
Ja, also in dem Entwurf zu dem Gesetz stand drin, der Betreiber des WLANs muss dann alle Personen namentlich kennen, die da Zugang haben. Die Frage ist dann, muss er die auch im Nachhinein zum Beispiel mit Zeitbezug, an welchem Datum, zum Beispiel zum Zeitpunkt eines Rechtsverstoßes, muss er dann auch die einzelne Person identifizieren können oder braucht er bloß eine Liste von Namen nennen, die jemals Zugriff auf das Netzwerk hatten? Das wäre jetzt zum Beispiel interessant.
Das ist ganz schön unklar gelassen, ne?
Ja, es ist einfach nicht wirklich rechtssicher, von wegen, das war ja eigentlich der Auftrag, ein Gesetz zu schaffen, das da Rechtssicherheit schafft. Und nicht mal das haben sie geschafft, geschweige denn damit die WLAN-Verbreitung in Deutschland zu stärken.
Selbst junge Leute, also relativ junge Leute, so unter 50 aus der CDU, haben dann öffentlich gemeint, na wo bleibt denn endlich das offene WLAN, weil das ist es ja wohl nicht.
Ja, das war nix. Ach, und das Ministerium für, was war's, Verkehrsministerium in Berlin, glaube ich,
die das da WLAN anbieten. Für die Datenautobahn zuständig ist.
Die haben da WLAN angeboten, öffentliches, was machen die? Die beauftragen einen Dienstleister, damit ein VPN aufzuspannen, um da Dienstleisterhaftung einzuführen, anstatt dass das Ministerium direkt anbieten kann. Also die geben nochmal extra Steuergeld unnötig für Dinge aus, die kein Mensch braucht.
Da-dum.
Bin gespannt, wer da im Vorstand sitzt. Das kommt auch noch raus.
Ja, netzpolitisch ist Deutschland ziemlich im Mittelalter hängen geblieben.
Was auch hängen bleibt, hätte ich was. Ja. Es gibt einen coolen, so eine coole Strategie, die ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig veröffentlicht, weil erstmal Apple darauf hingewiesen wurde, aber man kann iPhones in ein WLAN automatisch einbuchen lassen. Und dann gibt es noch eine zweite Lücke, womit man die in Reboot-Schleife
kriegt. Ja, genau. Und das Lustige ist, wenn du dich mit deinem iPhone einmal in den WLAN eingeloggt hast,
Verbindet sich's automatisch
dorthin. Und du kannst es nur raushauen, dass es sich nicht mehr automatisch zu diesem WLAN verbindet, wenn du in diesem WLAN bist. Also wir haben das auch schon mal überlegt, so eigentlich müsste man sich mal mit so einem Access Point ins HSZ setzen und einen Edu-Raum anbieten.
Also ein eigenes Edu-Raum.
Ja, ein eigenes Edu-Raum. Und dann kann man dort iPhones ausschalten. Das wäre auf jeden Fall eine witzige Sache. Was nicht so witzig ist, ist der... oder was heißt, was nicht so witzig ist, eigentlich ist es schön, dass es endlich an die Öffentlichkeit kommt, so, weil klar war das mehr oder minder halt schon. Siehe da, der BND hat von dem NSA-Skandal schon seit 2008 gewusst. Oder von den Sachen, die heutzutage als NSA-Skandal bezeichnet werden.
Das kann man auch anders ausdrücken. Das Bundeskanzleramt hat schon gewusst, dass der BND dem Ausland zuarbeitet. Also ist ja halt, also...
Und sie wussten auch, dass der BND von der NSA angewiesen wurde, zum Beispiel EADS oder Eurocopter oder sowas auszuspionieren, also direkte Industriespionage.
Viel interessanter in dem Zusammenhang ist doch aber eigentlich, was sie offensichtlich nicht wussten oder spontan vergessen haben, nämlich, dass sie das dem parlamentarischen Kontrollgremium hätten erzählen sollen.
Mhm. Ja.
Also so wie sich die Bundesregierung verhält, kann er das schon außer sich bringen. Und das Gefährliche ist, eigentlich haben wir es schon alle gewusst, oder?
Ja.
Also eigentlich überrascht das ja niemanden.
Ja. Deshalb bin ich ja so froh, dass es jetzt irgendwie durch die Nachrichten geht, so, weil vielleicht Leute, die darüber nicht nachdenken wollten oder aus irgendwelchen Gründen nicht darüber nachgedacht haben und den Schluss vielleicht selber noch nicht gezogen haben, jetzt nochmal wirklich mit der Nase drauf gestoßen werden. Hoffentlich zieht das irgendwie mal Konsequenzen. Ich bin ja immer noch dafür, Geheimdienste abzuschaffen. Mein Rechner schafft sich auch gleich ab.
Hast du etwa abgedatet?
Apropos Updates.
Letztes Wochenende war Release-Party, ja.
Richtig. Letztes Wochenende war großer Debian-Release. Die Jesse-Distribution von Debian, was nun Debian 8 ist, ist stable geworden und ist jetzt für so üblicherweise so 2 Jahre der Nachfolger von Wheezy.
Das genau. Muss man vielleicht mal erwähnen, Debian Linux ist ein sehr weit verbreitetes Linux, denn darauf basieren Ubuntu und Mint und all die anderen.
Richtig.
Und das kommt ihnen also auch zugute.
Und ist viel auch auf Servern überall anzutreffen in der Welt.
Genau, und was jetzt stable ist, da kommen halt wirklich nur noch Bugfixes und keine neuen Versionen.
Richtig. In der die Stable-Distribution ist nicht so zu verstehen, dass die Software, die da drin ist, als stabil gilt, also das tut sie natürlich auch, aber das beschreibt auch den Update-Zyklus der Distribution, und zwar bedeutet stable in dem Sinne, dass dort halt keine Updates reinkommen, die dir irgendwelche Configs von Paketen kaputt macht, die du aus den Debian-Stable-Quellen bezogen hast. Aber wenn du dir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Webserver installierst und auf einmal wird der Webserver auf eine neue Version abgedatet und du hast halt Angst, dass deine Config kaputt geht. So, wenn du den in Debian Stable drin hast, musst du dir da halt keine Sorgen drum machen, weil...
Ihr kennt das ja sicher, alle neue Windows-Versionen, und schon sieht alles anders aus.
Genau, und das passiert dort halt nicht. Das macht es halt irgendwie für Admins um einiges einfacher, weil es gibt halt nur... Bugfixes und Security-Patches. Genau. Und es war auch große Release-Party, auch bei uns in Dresden. Es war ganz schick. Ja, jetzt haben wir wieder... Weiß jemand, wie das neue Testing jetzt heißt? Der Codename?
Stretch, sagt die Wikipedia.
Stretch. Danke, Wikipedia.
Apropos, keine Angst vorm Updaten. Es gibt jetzt, es wurde jetzt von Ubuntu ein neues Derivat angekündigt, und zwar Ubuntu Snappy. Und was das mitbringt als großes Feature, also als große Funktion, ist, dass es jetzt transaktionale Updates bekommt. Das heißt, man kann, wenn man jetzt irgendwie sein System updatet, kann man dann, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, wieder einfach zurückrollen. Und es macht dann natürlich den Familiensupport einfacher, wenn dann Leute wieder mit ihrem kaputten Ubuntu kommen und dann irgendwann nichts mehr funktioniert, dann kann man das einfach wieder auf den alten Stand bringen. Wie funktioniert es unter der Haube? Also es wird einfach, das System wird zweimal installiert. Also es gibt dann zwei Systempartitionen, einmal System A und System B. Diesen werden dann nur lesbar dort in das...
Gemountet
und dann immer halt entweder das eine oder das andere abgedatet, und wenn dann irgendwas schief geht, kann man dann wieder zurück. Also zumindest einmal zurück. Es gibt dann auch ein neues, also die Pakete werden dann auch anders verteilt. Also es wird dann, also bis jetzt weil Ubuntu auf Debian passiert, gibt es auch die Debian-basierte Paketformat DEP. Und das wird dann halt auch ersetzt durch Punkt Snap. aber man kann diese Debian-Pakete auch einfach umwandeln in dieses Punkt Snap-Format. Und das coole Feature von diesem Format ist, dass es differenzielle Updates gibt. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendein Paket aktualisiert wird, dann muss nicht mehr das ganze Paket runtergeladen werden, sondern halt nur die Unterschiede zum alten. Und es gibt auch ein paar andere neue Funktionen, die sie da eingebaut haben, dass man da irgendwie Dienste definieren kann drin, und ja.
Das mit dem System A und System B, das klingt aber so, als könnte man das auch noch eleganter lösen. Es gibt ja Snapshots, zum Beispiel in RVM, in BetaFS oder in ZFS. Und da kann man ja vor dem Booten aussuchen, welchen Snapshot man bootet.
Das ist richtig, aber wahrscheinlich haben sich die Leute noch dagegen entschieden, weil es ja bei, zum Beispiel bei BetaFS noch so die ein oder anderen Fuck-Ups.
Nein, also, wirklich.
Cheese FS.
Der Systemdienstentwickler Pöttering hat ja auch mal so ein System vorgeschlagen, was dann wirklich auf BetaFS basiert und wo dann die Programme dann nicht mehr so runtergeladen werden als Pakete, sondern es wird wirklich Dateisysteme runtergeladen werden und die dann auf das eigene Dateisystem so drauf gestülpt werden und dann noch geupdatet werden. Klang eigentlich ganz interessant, weil man dann auch irgendwie verschiedene Linux-Distributionen mischen konnte und ja.
Rocket Science.
Ja. Naja, ich warte ja auf Systemd Linux. Irgendwann. Aber
Systemd.
Snappy.
Danach wird Linus Torvalds noch für Git bekannt.
Snappy, meint ihr das? Also gibst du dem irgendwie eine Chance? Also ich meine, okay, Ubuntu hat wieder ein Projekt vor, was irgendwie alles revolutionieren soll.
Naja, also ein Paket.
Also die hatten auch schon Mir und das Ubuntu Phone.
Naja, also ein System, wo man, was man wieder zurücksetzen will, das will man doch haben eigentlich. Also wenn irgendwas
ja, wirklich, wenn transaktionelle wirklich Updates also, sind schon cool.
Dann kann man dann einfach wieder zurück.
Ja, inkrementelle Updates sind richtig cool, wenn du das wirklich mal auf einem Smartphone hast. Von wegen Datenvolumen und so.
Differenzielle Updates. Ja.
Da gibt es schon ewig so ein System mit Jigdaw, war zum Beispiel sowas. Also früher, wenn man irgendwie eine Linux-CD runterladen wollte, gab es nicht nur BitTorrent, sondern auch Jigdaw.
Doch, das habe ich, glaube ich, mal gesehen, aber nie verwendet.
Ich finde jedenfalls Snappy keinen guten Namen, weil also da kann man da nicht danach suchen, weil vieles heißt irgendwie Snappy. Ja. Zum Beispiel der Kompressionsalgorithmus von Google, der ist ja auch weit verbreitet.
Ach, ist ja Snappy Ubuntu.
Hm. Ah, klasse.
Nee, Snappy Ubuntu Core, um genau zu sein. Also es gibt also wirklich eine Basis.
Gibt es schon irgendwie Reaktionen von anderen Distributionen darauf?
Wo irgendwelche... Es gibt ja, also die sind ja nicht die ersten.
Aber weil die wollen ja irgendwie von dem Deb-Paket weg. So, wie äußert sich da die Debian-Gemeinde? Also ich meine, ich weiß von Leuten, dass teilweise Ubuntu-Pakete maintain halt auch für Debian-Entwickler halt zusätzlicher Aufwand ist, weil die doch einige Unterschiede dort in der Distribution haben. Und wenn du halt ein Paket maintain möchtest, was sowohl auf Debian als auch auf Ubuntu läuft, dann maintainst du an sich zwei Versionen. Also bei nicht allen Paketen, aber es gibt wohl eine ganze Menge, wo das zwei verschiedene sind.
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen extremer werden. Also, weil es wird dann, ich habe geguckt, man gibt dann nicht mehr so irgendwie konkrete Bibliotheken oder so an, sondern man sagt, man gibt dann an, ich brauche jetzt folgendes Framework, das zum Beispiel, ich brauche jetzt GTK oder so. Und dann auch irgendwie habe ich auch keine Versionsnummern gesehen, was ich auch ein bisschen merkwürdig finde.
Ja, das ist aber doof. Also, wenn ich jetzt halt irgendwie Entwickler bin und ich möchte ein Feature entwickeln, so, dann. Oder einen Feature benutzen und ich weiß, okay, dafür brauche ich halt Bibliothek XY in der Version 568. So, dann will ich halt irgendwie mit meinem Paketmanager genau irgendwie in den Repositories nach dieser Bibliotheksversion suchen können und dann halt rausfinden, okay, das ist in dem Paket und das installiere ich.
Naja, ich glaube, als Entwickler wird das eigentlich einfacher, weil man dann wirklich sagen kann, na, ich will jetzt eine GTK Anwendung schreiben und dann sage ich halt, ich will GTK haben und dann muss ich jetzt nicht genau irgendwas angeben. Und wenn ich dann, wahrscheinlich wird es dann, ist dann wahrscheinlich so gedacht, dass man, wenn man irgendwelche kleinen Bibliotheken noch braucht, dass man die dann einfach alles mit seiner, also ein bisschen wie für Android oder so entwickelt, dass es wirklich so gebundelt ist dann alles.
Na mal schauen.
Ansonsten wurden ja in letzter Zeit die Vorträge zu freier Software in Bezug auf DRM ein bisschen langweilig. Deswegen haben sich jetzt ein paar große Firmen was Neues überlegt. Microsoft und Co. sind der Meinung, es wäre doch viel schöner, wenn man Hardware-Dongelungen dann vorsieht demnächst, damit DRM schön durchgesetzt werden kann.
Also place dieses for sure.
Nette Digital Restrictions Management. Und dann können demnächst 4K-Videos auch nicht mehr einfach auf jedem PC abgespielt werden, wenn das so nicht vorgesehen ist, sondern man braucht die richtige Hardware und noch die richtige Software dafür mit den richtigen Schlüsseln. Super.
Also das Grundproblem ist ja, wie immer, wenn ich das kurz noch erörtern darf, bei freier Software kann man selber eingreifen und dann kann man beim Abspielprogramm natürlich das so umschreiben, dass es den unverschlüsselten oder den entschlüsselten Datenstrom, das eigentliche Video auch irgendwie wegschreibt, dass man es nochmal angucken kann.
Das gibt es auch schon eine ganze Weile für digitales Fernsehen. mit diesen Common Interface-Karten und Lesegeräten. Und wenn du, das Produkt heißt Dreambox 2000 oder so, da läuft ein Linux drauf und das ist ein bisschen ein Mix zwischen Computer, SAT-Receiver und Videorekorder. Da gibt es ein Hack, wie du das quasi multiplexen kannst und kannst dann zwei Sendungen gleichzeitig entschlüsseln.
Also das ist jetzt wirklich schon noch so ein aktuelles Projekt, weil Dreambox, das gab es auch mal früher irgendwie.
Ja, soweit ich weiß schon.
Okay. Und weißt du, wie das mit den CI-Karten funktioniert?
Einstecken? Nee, habe ich keine Ahnung, sorry.
Ja, haben wir noch Nachrichten des letzten Monats? Gitter?
Gitter.
Oder meint ihr, wie heißt das?
Slack.
Slack?
Oder
meint ihr IRC?
Tja, also...
Chat wurde neu erfunden.
Chat wurde neu erfunden. Leute erfinden Dinge neu und machen's kacke. Erst Snappy, jetzt Gitter. Nee, also bei Snappy bin ich mir noch nicht sicher. Da bin ich total unvoreingenommen. Nicht ganz, aber fast. Aber Gitter ist... Gitter.im ist das voll ausgesprochen. Und das ist ein Chat. Und zwar von GitHub gemacht.
Nee, der benutzt GitHub. Der ist nicht selber vom GitHub.
Ist es nicht aus dem GitHub-Dings?
Also die Seite sagt für GitHub.
Ja.
Oder für GitHub. Okay, dann korrigiere ich mich da auch gerne. Auf jeden Fall benutzt er GitHub. Also man kann sich dort halt über seinen GitHub-Account einloggen und...
kriegt einen Chatraum pro Repository.
Und kriegt einen Chatraum pro Repository, genau. Und... was dann natürlich passiert, ist, dass halt manche Leute denken, ey, das ist eine gute Idee und wir benutzen das mal. Und sonst hatte man üblicherweise halt irgendwie so Mailinglisten oder IRC. Und jetzt passiert es halt, dass Leute dann halt dort bei Gitter sind. Und an sich ist das ja nicht schlimm.
Also User Experience ist schon gut, aber man kann ja auch IRC hinter den Webshop packen.
Richtig.
Zum Beispiel auf der Website klickt man auf Chat. Also erstmal www.c3d2.de, dann klickt man auf Chat und dann kann man da loschatten einfach so.
Ja.
Geht das noch?
Ich weiß nicht, wenn Candy da ist.
Ja, ich würde schon sagen, dass das noch geht.
Ja, aber weiter.
Genau. Und naja, was mich an Gitter halt eigentlich stört, ist, wenn ich halt irgendwie sage, es gibt da jetzt irgendwie Projekt XY, so, die haben dort ihr Repository und da mit verbunden halt auch ihren Chat. So ist das natürlich eine schöne Sache. Aber das große Problem ist, erstens ist es eine Webseite. So, ich will diese Webseite nicht die ganze Zeit in meinem Browser offen haben. So, ich will halt irgendwie einen Client für die Kommunikation benutzen.
Den Quellcode kann ich nicht selber kopieren und auf meine eigene Seite implementieren? Nein? Geht das nicht?
Da gibt es bestimmt irgendwie eine API. Also es gibt auch einen Client, der sieht halt so aus, wie MacBooks heißen. Aber ich stehe halt einfach nicht auf so eine Art von... Also ich mag halt so eine Clients nicht so. Bei IRC war halt immer noch das Schöne, man konnte sich seinen eigenen Client aussuchen. So hat sich einfach verbunden. Ich konnte halt auch einfach sagen, ey, mich interessiert das Projekt. Ich hänge da mal ein bisschen im IRC rum und gucke halt, was dort zur Phase ist. Dann habe ich mich auf meinem Server, hatte ich meinen IRC-Client laufen, im Screen oder Tmux oder was du auch benutzen möchtest. So, und dann attacht man sich da irgendwie mal drauf und guckt dann halt ein bisschen rum. Hier muss ich jetzt irgendwie ständig auf dieser Webseite, die dann in meinen Tabs wieder untergeht, dann suche ich die wieder neu raus oder so weiter und so fort. Ja gut, man kann auch Tabs pinnen und so. Aber das ist halt nervig, denn ihr Client finde ich halt irgendwie nicht so schick. So. Und dann, was macht das Ding? Es kann natürlich so Sachen irgendwie gut formatieren. Man kann da irgendwie mit Markdown reinschreiben und halt... Das dann gleich rendern lassen, das sieht dann natürlich schick aus und das kann auch Syntax-Highlighting.
Du kriegst zum Beispiel noch die History, was aber auch echt ein gelöstes Problem ist. Außerdem hat es natürlich eine Privatsphären-Implikation und sie binden sowas wie Bilder und File-Transfer ein.
Genau.
Wofür es aber halt externe Dienste gibt. Also ich meine, eine URL posten ist halt...
Richtig. Also ich denke mir halt auch, gerade was halt so dieses Gitter macht, so GitHub hatte diesen GIST-Dienst, wo man halt so kleine Codeschnipsel, die man nicht Pastebin. In einem Repository genauso was wie Pastebin, bloß halt in Form eines Git-Commits. Und GitHub hat auch, bei GitHub kann man da auch draufklicken und kann sich dann halt normal das also den Code angucken. Gitter inlined das halt gleich. So, das heißt, wenn dann halt jemand sein Gist postet und das ist dann irgendein 100-Zeilen-Shell-Skript, was irgendein Fu macht, wonach ihm irgendjemand gefragt hat, so, dann muss ich daran vorbeiscrollen. So, im IRC konnte ich immer sagen, okay, ich gucke halt, worum geht's da? Ah, der postet dort irgendein Gist und sagt, hier, das Skript löst das Problem. Wenn mich das Problem nicht interessiert, muss ich mir das Skript halt nicht angucken. So, jetzt ist das halt da drin, so, und weiß ich nicht, also ich finde das kacke.
Aber du hast die Option, dafür zu bezahlen.
Ja, das wird ja mal besser.
Ja, damit du mehr als nur 25 Leute in einem Chat haben kannst.
Oh, das ist ja cool.
Kostet das $5 im Monat. Moment, $5 pro User pro Monat.
Was ist das? Also jetzt, wenn ich ein ganz normales Projekt habe, oder...
Okay, wenn sie jetzt dafür anfangen, Geld zu verlangen, ist das wahrscheinlich auch bald wieder nicht mehr benutzt, weil dann sind die Leute zu geizig und steigen doch wieder auf IRC um.
Ja, obwohl eigentlich bei IRC ja auch, also ich bin ja, die Freenode ist ja eigentlich, also was jetzt ja der Hauptanbieter für Open-Source-Projekte ist, wenn man jetzt in Richtung IRC geht, ist das eigentlich ein Verein gewesen?
Das weiß ich gar nicht, die waren schon vor mir da.
Aber es ist eigentlich auch relativ, also es ist eigentlich auch relativ zentral, sag ich mal. Also das tummeln sich eigentlich fast alle Projekte auf Freenode. Also von daher.
Weiß ich nicht.
Also wer betreibt heute noch seinen eigenen IRC-Server?
Ja, es gibt nachher dieses OFTC.
OFTC? Ja,
wo aus dem WM ist.
Genau. Und sonst?
Also ich kenne Leute, die betreiben IRC-Server. Das Hacken zum Beispiel, aber gibt's halt.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel das Projekt, über das wir dann reden.
Genau.
Ja.
Ja, also ich weiß nicht, ich finde ja irgendwie, das ist halt so angedacht, so als Groupware-Lösung, so mit Teamchat und bla. Und man hat da halt auch irgendwie die Repository-History und sieht irgendwie, wie viele Pull-Requests jetzt in letzter Zeit geschlossen wurden. Aber das muss ich sagen, so, da gibt's halt
irgendwie
IRC-Bots.
Coole IRC-Bots,
genau. Genau, und das hatten die ja auch. Also die haben ja einen IRC-Channel auch. Und da gibt's ja auch einen IRC-Bot und der sagt einem das halt auch an. Aber da kriege ich halt nicht irgendwie 3 Meter Bildervisualisierung, wenn da irgendwas passiert. Sondern ich kriege halt irgendwie eine kurze Beschreibung und einen Link. Und wenn ich darüber mehr erfahren will, dann nutze ich diesen Link. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist halt irgendwie am Ziel vorbei. So, also und es bindet nochmal irgendwie extra, wenn das wenigstens XMPP wäre und ich das in meinem Jabber-Client einbinden könnte, wäre ich ja wieder zufrieden. Aber ich will das doch nicht in der Website laufen haben.
Also ich leide nicht unter Gitter, sondern unter Slack, was genau dasselbe ist. Da bin ich mittlerweile schon in 3 Organisationen und die haben jeder irgendwie 10 Chaträume.
Oh, die Chaträume.
Und da irgendwie den Überblick zu bewahren, das ist furchtbar. Aber ich weiß noch nicht, warum die Leute so drauf abfahren. Aber dort kann
weil's
man... Weil es bunt ist, das kann sein.
Mein WeChat ist auch bunt.
Also ich finde es schwerer, damit umzugehen, als irgendwie in neuem IRC-Chat beizutreten.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Auf jeden Fall. IRC ist total einfach.
Und mich da irgendwie durch irgendwelche GitHub-Autorisierungen und so zu klicken und gucken, dass ich die richtige E-Mail-Adresse habe und dann noch...
Na, vor allen Dingen, man muss dann eben, das ist halt gleich das Nächste, also man muss sich dann dort irgendwie ich konnte mich dort mit meinem GitHub-Account dann anmelden, so, und die wollten eine E-Mail-Adresse haben und prompt bist du dort halt irgendwie einerseits in diesem Gitter-Newsletter eingetragen, okay, das war relativ schnell wieder ausgetragen, aber dann schickt dir auch erstmal der Room, dem du beigetragen bist, Nachrichten, ey, du hast so und so viele Unread Messages auf gitter.im. Klicke jetzt auf diesen Link und lese deine Unread Messages. So, dann klickst du da drauf, dann kommst du halt wieder auf diese Webseite, musst dich erstmal wieder neu einloggen, okay. Und dann kommt in so einer stockenden, also wenn man dann nicht schnell genug in Internetleitung sitzt, so, kommt dann so eine stockende JavaScript-Animation, wo dann so nach und nach dort irgendwie so die vergangenen Nachrichten eingeblendet werden, wo ich mir sage, so, ja, das interessiert mich halt nicht. Also, weiß nicht, ich muss da nicht jedes Gespräch mitverfolgen. Wenn ich halt nicht da bin, bin ich halt nicht da. Und wenn, dann kann ich auch selber scrollen.
Nix off the record.
Also von Gitter habe ich auch schon Mails bekommen, aber von Slack kam auch schon so kurz nach dem Anmelden, huch, wir haben vor ein paar Tagen einen Sicherheits-Slack gehabt und jetzt sind leider die Account-Daten schon bei anderen Leuten, die... Ja. Aber zumindest kann man Slack auch mit IRC und XMPP betreten, wenn man nicht schon irgendwie die Einstellungen aufgebraucht hat, weil man kann nur so eine gewisse Anzahl von Plugins anklicken. Und dann hat man natürlich trotzdem wieder das Problem, dass das über zig Chaträume aufteilt.
Gut, wir lernen also, zentrale Services sind nicht so der Bringer, man möchte das dezentral machen. Das haben offensichtlich die Dresdner Hochschulen auch so gesehen. Die TU möchte jetzt auf Exchange setzen, weil Groupware ist ja sexy.
Und dann sind die Daten verteilt?
Nee, verteilt sind die nicht, aber man hat zumindest die Lösung mehr oder weniger im eigenen Haus. Man hängt natürlich immer noch von so einer großen Software-Schmiede ab, aber was sei es drum, man hat ja so einen Rahmenvertrag über das Land Sachsen, das kostet ja nur den Steuerzahler. Alles in Ordnung. Und die HTW zieht dann demnächst auch nach. Und die HTW hat auch so noch einen anderen schönen Bringer gehabt, weil dezentrale Services sind ja so toll. Haben die einfach mal die Konferenz der sächsischen Studierendenschaften mit ihrer Cloud abgeschalten. Da war ein unliebsames Dokument veröffentlicht worden und ohne jede Rechtsgrundlage wird das einfach mal abgeschalten.
Kannst du sagen, worum es da ging?
Ich weiß nicht, worum das Dokument handelte. Allerdings wurden diese Services ja seit Jahren betrieben. Es gab nie irgendeine Äußerung von Seiten des Rechenzentrums, dass es nicht erlaubt gewesen sei, da Services zu betreiben. Es gibt kein schriftliches Dokument, das das untersagt, das vorgelegt würde. Und es wurde vor allen Dingen vorher nichts geäußert von Seiten Rechenzentrum oder wissenschaftlicher Leitung, dass da irgendwas problematisch wäre und man das vielleicht offline nehmen könnte. Nein, es wurde einfach die IP unterm Arsch weggeklaut.
Tja, wie das so ist, wenn man in der Cloud geohnt wird. You've been clowned.
Ja. Freiheit von Forschung und Lehre, yeah.
Jetzt bin ich traurig.
Ja, hören wir ein bisschen fröhliche Musik?
Hören wir noch ein bisschen fröhliche BSD-Musik aus Zeiten, wo alles noch besser war.
Und dann geht es um...
wo noch genug IPv4-Adressen da waren.
Welches Release hören wir denn?
Ah, das heißt Puffy, Baba and 40 Vendors.
Puffy ist der Kugelfisch?
Genau, das BSD-Icon. Sozusagen der Tux für BSD. Nee, das ist das für OpenBSD. Oh, ja, das muss man hier hinzufügen. Es gibt Leute, die würden mich dafür sonst hauen.
Um unseren Hörern nach das Bild vor das geistige Auge zu setzen, der Kugelfisch hat Stacheln.
Richtig.
Und einen total. Stimmt, aufgeblasen. Und er hat einen total dicken Knutschmund.
An old story. Puffy, Baba, and the 40 vendors. We all know the details. Magic cave, magic words, some thieves, some serious loot. And lucky Mr. Baba, who got a bad rap, if you ask me. The little guy who did the best with what he had. Here are Mr. Baba's lessons. Load one ass. Take a few trips and spend in moderation. Three things the average man can't get right. If you know your brother is a greedy bastard, never give him the password. If he goes penguin on you, stop being his brother. When a cave is guarded by magic lawyers, a sea of blood will be its doormat. So do the best with what you have. Thank you. Listen, you must know this, that the devil is as real as your address. But unlike vendors, he at least keeps the door open. Vendors of water that should be free look upon their words and despair. Their badvertising made a thief of my brother, then made him better off dead. Now he hasn't got shit to do his best with. Gratis, free, libre, cafo. The companies of thieves stole every good adjective and left us with open sores, sharing smaller and smaller bandages for each consecutive cut. But with the salty water of labor, parched desert becomes pregnant black soil. It's not whether you're well off, it's where you dig the well. The best the little guy can do is what the little guy does right.
Ihr kennt das vielleicht, ihr wollt nicht zum alten Eisen gehören und am Internet der Zukunft teilhaben, richtet IPv6 ein, müsst dann ein bisschen was lernen über Routing und so und dann funktioniert's. Und dann will man ja eigentlich noch mehr lernen über Routing und Computernetze. Und dafür gibt's das DN42-Projekt. Und das DN42-Projekt bildet ein Internet im Internet mit Internettechnologien.
Awesome. Okay, damit sind wir auch durch mit dem Thema für heute. Wir hören uns dann wieder am 4.
Also, vielleicht müssen wir kurz mal definieren, was ist das Internet?
Was ist das Internet? Ein Zusammenschluss von Computern?
Computernetzwerken.
Computernetzwerken, ja, wahrscheinlich eher.
Genau, und wie kann man das so übers Internet bauen? Man braucht Tunnel. Der Tunnel sind sowas wie virtuelle Netzwerkkarten und da vorwerkt einem nicht ein Provider rein, welche IP-Adressen man benutzt.
Also haben wir ein Internet im Internet, was über Tunnel funktioniert.
Genau.
Ah.
Weil die Tunnel übers Internet geschlossen werden. Also man findet sich quasi gegenseitig.
Das ist also wie, wenn ich in ein Straßennetzwerk mit Tunneln verbinde, nochmal unten drunter.
Eine Art U-Bahn quasi, um das noch zu verbinden.
Ich würde das mit Ihnen vergleichen.
Ja, der Vergleich ist merkwürdig.
Man nennt das Ganze Overlay-Netzwerk. Also, ja.
Das liegt halt drüber.
Genau, und wenn man sich so die Schichten vorstellt, also man hat irgendwie IP, das kümmert sich um die IP-Adressen, dass es an das richtige Ende ankommt, und dann hat man irgendwie das mit den TCP- und UDP-Protokollen, wo man zum Beispiel so die Ports je nach den Diensten hat. Und darüber will man dann nochmal IP, um Routing zu machen, und genau sowas erfüllt ein Tunnel.
Mhm.
Also man hat quasi die rohen Netzwerkpakete eingepackt im Application Layer.
Also man hat quasi in den Paketen, wie so ein Matroschka-Prinzip, nochmal Pakete drin, wo dann das eigentliche DN42 drüber geht.
Das ist ein guter Vergleich, Matroschka.
Ja, Matroschka.
Vielleicht mal, jetzt hat man quasi solche Tunnel. Und jetzt ist es aber nicht so, dass dann im DN42 jeder mit jedem verbunden ist. Und man will aber trotzdem alle in diesem Netzwerk erreichen.
Das wäre ja auch sehr aufwendig. Wie viele Teilnehmer gibt es gerade?
Wir haben
bestimmt über 30, 40.
Wir haben mal nachgeguckt. Also es gibt 418 Registrierungen.
Und da will man nicht mit jedem einen Tunnel vereinbaren.
Ja, das wäre ziemlich.
Zumal die ja auch ganz weit weg sein können und dann die Tunnel verdammt langsam wären.
Na, wenn du musst ihn ja sowieso übers Internet erreichen, dein Gegenüber.
Aber man wäre die ganze Zeit nur noch damit beschäftigt, diese Tunnel dann aufrechtzuerhalten.
Es gibt durchaus auch Software, die einem es abnimmt.
Genau, und das nennt man, das was wie es auch im richtigen Internet verwendet, nennt man PGP.
Ich wollte jetzt eher auch so Tunnellösungen wie Tink hinaus, die dafür sorgen, dass man sich mit jedem verbindet. Aber worauf du hinaus willst, ist, man kann dann zwar ein Gegenüber erreichen, aber man weiß dann nicht, wen er erreichen kann und wie seine Netze sind.
Also Tink jetzt zum Beispiel macht das durchaus.
Cool.
Was ist dieses Tink? Also Tunnel, okay, da Tunnel, klingelt bei mir OpenVPN.
OpenVPN. Ja, und Tink ist halt auch eine VPN-Lösung. Es gibt auch so ein anderes verteiltes Netz, was auch darauf aufsetzt, das Chaos-VPN. Chaos, weil es auch irgendwie aus dem Chaos-Umfeld kommt, aus Hamburg hauptsächlich. Das ist so ein Mesh-VPN nennt man das. Also man sagt quasi, welche Teilnehmer es alle gibt und man kann dann Verbindungen zu verschiedenen dieser Teilnehmer aufbauen. Und wenn man zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel zwei Teilnehmer nicht direkt sehen können, weil sie jetzt zum Beispiel beide hinter sind, so keine eigene öffentliche IP haben, dann kann man halt über einen anderen Teilnehmer, der erreichbar ist, seine Pakete schicken. Also kommt mit so einem Zeug klar.
Das ist ja cool. Aber im richtigen Internet funktioniert das Austauschen der sogenannten Routing-Information etwas kontrollierter.
Genau. Also man hat das sieht dann so aus. Also im Internet gibt es ja viele ISPs oder Internet-Service-Provider. Und jeder dieser Teilnehmer hat eine gewisse Anzahl von Peers, also von anderen ISPs, mit denen sie Kabel zusammengesteckt haben.
Und dann gibt es das sogenannte Peering-Abkommen, dass man irgendwie nur für nichts bezahlt und so. Weil den eigenen Kunden bringt das natürlich was, wenn man die anderen Kunden erreichen kann und umgedreht. Und im richtigen Internet gibt es dann auch die riesengroßen Provider. Die Telekom ist, glaube ich, einer davon. Das sind die
Tier 3 und Tier 2.
Darf man nicht mit dem Provider Level 3 verwechseln, das ist nämlich einer davon.
Okay.
Auf jeden Fall bieten die den sogenannten Transit und sorgen dafür, dass man alle im Internet erreichen kann. Und die lassen sich das dann auch was kosten. Hat aber für das DN42-Projekt keine Relevanz.
Nein. Aber was das gemeinsam ist, ist jetzt wieder ein Anlauf, ist das BGP-Protokoll. Also BGP-Protokoll ist doppelt gemoppelt, also Border Gateway Protokoll. Und zwar hat man jetzt viele Teilnehmer, die jetzt teilweise miteinander so eine Verbindung haben. Und man will jetzt irgendwie jemanden anders erreichen, mit dem man jetzt nie direkt verbunden ist. Und das macht halt dieses Protokoll. Man spricht sozusagen mit den Teilnehmern, mit denen man direkt verbunden ist, PGP, und sagt, welche Netzwerke man selber anbietet. Und die anderen Teilnehmer sagen, welches Netzwerk sie anbieten und welche Netzwerke sie erreichen. Und das Ganze pflanzt sich dann immer weiter fort. Also man nennt das Routing by Rumor, also sozusagen ist wie so eine Gerüchteküche. Also man vertraut sozusagen seinen Nachbarn, dass die jetzt so ein anderes Netz mit einer gewissen Anzahl von Hops, also mit einer gewissen Anzahl von
Sprüngen. Gibt es da eigentlich einen Unterschied zu Gossip-Protokolls? Oder ist das das Gleiche?
Ich weiß jetzt nicht, was jetzt die Terminologie ist. Also in BGPs nennt man, gehört zu den sogenannten Familie der Vektor-Routing-Protokoll. Also das bedeutet, dass man wirklich nur seinen Nachbarn, also die Informationen von seinem Nachbarn übernimmt und jetzt nie das ganze Netz erkennt. Und das hat jetzt den Vorteil, dass es halt recht skalierbar ist. Also man kann ziemlich große Netze damit aufbauen. Also das ganze Internet basiert halt darauf. Aber es hat auch den Nachteil, dass es manchmal mitunter recht lange dauert, bis so eine Information, welche Netze jetzt wo verfügbar sind, dass es eine Weile dauert, bis das so durch dieses Netz durchtröpfelt. Also das kann dann mit dem richtigen Internet so mehrere Tage dauern, mitunter. Was bedeutet, man hat verschiedene Netze. Wenn man sich so eine IP-Adresse anguckt, also IP-Adressen werden irgendwie wahllos so im Internet vergeben, sondern man vergibt die in der Regel in so Subnetzen, nennt man das. Das heißt, also ein Subnetz ist quasi so ein Bereich, also man legt so eine gewisse Anzahl von Stellen von so einer IP-Adresse fest, und für die man verantwortlich ist, und der
hintere Teil, was übrig ist, kann man frei wählen.
Genau.
Das ist so ein bisschen wie bei der Vorwahl von Telefonnummern. Berlin hat ja zum Beispiel eine recht kleine Vorwahl. Das liegt daran, dass es in Berlin so viele Telefone gibt, während ein Dorf am Rande von Berlin eventuell eine recht lange Vorwahl hat, weil es da nicht so viele Telefone gibt.
Ein sehr guter Vergleich.
Nur leider haben die Telefonnummern keine fixe Länge. Oder zum Glück, weil er ist mal flexibler.
Ja.
Ihr kennt es ja vielleicht zu DDR-Zeiten.
Es gibt aber auch Telefonnummern ohne Präfix, ne? Also ohne Vorwahl. In der Schweiz zum Beispiel. Und ich glaube auch in Norwegen. Aber jetzt hänge ich mich ganz schön aus dem
Fenster. Okay, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Diese Teilnehmer, die da miteinander dieses BGP-Protokoll sprechen, die nennt man autonome Systeme. Und jedes dieser autonomen Systeme hat dann so eine Nummer, mit der man sich wiedererkennt.
Und die müssen auch VIP-Adressen vergeben werden.
Genau, da ist die IANA. IANA, okay.
Also IANA ist diese zentrale Organisation, die gibt es weiter an die regionalen Institutionen der Kontinente. Und hier in Europa ist das die RIPE.
Okay. Und die vergibt dann halt für die großen Mitspieler im Internet solche Nummern. Und mit so ein Provider, der hat ja dann jetzt auch mehr als einen Standort. Und diese Nummer gilt dann für dieses ganze System. Also zum Beispiel, ich jetzt...
Aber manche Provider haben auch mehrere
Nummern. Ja, manche haben auch mehrere Nummern. Zum Beispiel die Telekom hat zum Beispiel München... Stuttgart. Also es gibt da auch, wenn man sich das angucken will, wie das dann so aussieht, es gibt doch so eine schöne Webseite, die heißt bgp4.as/lookingglass-classes, steht dann in den Shownotes drin. Da kann man sich quasi in diese
Du bist ja optimistisch.
da kann man sich angucken, wie die Provider jetzt miteinander kommunizieren. Also man kann da jetzt sich jetzt seinen Lieblingsprovider aussuchen, zum Beispiel die Telekom, und dann gibt man zum Beispiel irgendeine IP-Adresse ein, und dann sagt es dann, wie der Provider diese IP-Adresse erreicht. Also ob jetzt zum Beispiel, ob das jetzt Teil seines eigenen Netzes ist oder ob das jetzt über irgendeinen anderen Anbieter geht, und dann kann man quasi sich ein bisschen angucken, wie das Internet funktioniert. Auch so manchmal wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Routing-Probleme hat, dann könnte man vielleicht auch das nachvollziehen, wer jetzt dazwischen hängt. Das System ist halt dezentral. Das heißt, diese Teilnehmer, die vertrauen sich jetzt nicht auch immer unbedingt gegeneinander. Also man verwendet häufig Filter, um jetzt nur diese Adressen, also diese Netze, die man von anderen akzeptiert, das zu begrenzen. Und um auch zu kontrollieren, wie jetzt ein Paket, was man jetzt ins Internet schickt, über welchen Provider das jetzt geht. Also da spielt ja auch ein bisschen die Finanzen eine Rolle, also wie viel Bandbreite jetzt über welchen Anbieter geht.
So eine Kontrolle befindet sich auch immer in der Entwicklung. Sonst könnte es ja nicht passieren, dass irgendwelche Staaten, die gern Zensur betreiben, YouTube hijacken. Also die IP-Adressen von YouTube zu sich und damit in ein schwarzes Loch routen.
Ja, also es gibt dann auch viele so Gewichtparameter, wo man dann sagen kann, ja, das ist jetzt bloß so eine ganz schmalbandige Leitung. Zum Beispiel die Telekom, die peert mit, also es gibt so einen ganz wichtigen Internetstandpunkt, die in Deutschland, die
G6. Frankfurt,
genau.
Und vielen Zweigstellen.
Und die Telekom hat jetzt ihre Bandbreite ausgebaut von 1 Gigabyte pro Sekunde auf 10 Gigabyte.
Okay, Gigabit.
Gigabit.
Das ist immer noch ziemlich lächerlich.
Das ist ziemlich lächerlich. Also wenn man sich überlegt, wie groß die Telekom ist, und die hat jetzt so eine schmale Verbindung zum wichtigsten Netz in Deutschland oder überhaupt weltweit, das ist der größte
Also um da mal kurz eine Milchmädchenrechnung zu machen, VDSL hast du irgendwie 50 Megabit. Da passen halt schon mal 20 Kunden in Gigabit und mit 200 Kunden ist auch 10 Gigabit voll.
So, ich würde sagen, das, also nochmal um das jetzt mal zusammenzufassen, PGP baut jetzt diese Routen, also diesen Weg, den so ein Paket nimmt, über durch so ein Netz, kann man damit ermitteln. Und was man dann bekommt, ist dann, wenn man jetzt in seine eigene Netzwerkkonfiguration oder seinen eigenen Server oder Rechner oder so reinguckt, ist dann eine Routing-Tabelle. Und dort steht dann, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt teilnehmen, wenn es mit dem 42 mitmacht, wird diese Routing-Tabelle schnell ziemlich groß, weil dann jedes Netz, was dann irgendwie in den 42 geroutet wird, steht dann in dieser Tabelle. Und wenn dann der Rechner ein Paket verschicken will, da steht dann drin, welchen Ausgang jetzt das Paket für diese IP nimmt.
Genau, da gibt es nämlich mehrere Software für, wie die dieses Border Gateway Protokoll benutzt, um dir das automatisch zu schreiben.
Da würde ich dann nochmal später drauf eingehen.
Mhm. Okay. Denn das eigentliche Routing übernimmt das Betriebssystem selber. Also die Software setzt immer nur die Routing-Tabelle und routen tut Linux.
Genau.
Das kann ja schon sehr lange. Und die BSDs können das auch. Und ich glaube Windows auch, oder?
Ich glaube erst seit NT Network Technology.
Aber
da haben sie das dann aus dem BSD-Kernel.
Und aber kann man das? Ist das Routing wirklich so flexibel unter Windows? Ich weiß nicht. Ich habe es ja
auch schon gesehen. Ich auch nicht.
Okay. Jo. Hättest du von jemandem gehört, der jetzt mit Linux, mit Windows ins den 42 peert? okay, die VPN-Tunnel hatten wir ja schon. Okay, Kopfschütteln.
Der Eri hat schon mal von jemandem gehört?
Ja, er hatte im IRC gefragt.
Gefragt und hat das auch geschafft?
Das weiß ich nicht. Ich hatte dann keine Zeit mehr, musste mich wieder ausloggen.
Das hat jemand versucht über. Okay. Die VPN-Tunnel hat man jetzt schon ein bisschen angesprochen. Also, da sich ja die wenigsten Teilnehmer direkt verbinden können, also weil sie jetzt irgendwie zum Beispiel irgendeine Funkrechtstrecke oder irgendwas haben, wie bei Freifunk, muss man halt diese VPN-Tunnel, um sich untereinander zu verbinden. Wir haben ja schon mal so eine VPN-Sendung gemacht, wo dann so ein paar Protokolle...
Mehrere sogar.
Würde jetzt nur mal kurz ansprechen, also es gibt zum Beispiel OpenVPN, IPsec, GAE, das sind halt verschiedene VPN-Lösungen, die im Prinzip darauf hinauslaufen, dass man mit dem anderen Teilnehmer so ein eigenes Netz aufbauen kann übers Internet.
Also OpenVPN ist schon richtig, richtig weit verbreitet mittlerweile. Ja. Also wenn man sich irgendwie einen Tunnel klickt, um aus dem Schlandnet rauszukommen, dann bieten die mittlerweile auch sehr oft OpenVPN an. Und nicht mehr immer nur dieses PPTP, was?
PPTOE? Nee, Quatsch. Bullshit.
Ja, PPTP, das Point-to-Point-Tunneling-Protokoll, was auch die Windows-User abdeckt. Aber OpenVPN läuft, glaube ich, auch unter Windows und Apple.
An der Stelle sollte man vielleicht erwähnen, dass das DN42 kein VPN-Provider ist.
Richtig. Internet wird da nicht wirklich geroutet.
Nein.
IPsec ist immer krass zu konfigurieren, aber läuft im Kernel-Space und ist deshalb fix.
Na, aber es gibt auch einige, es gibt auch Leute, die sich da ein bisschen ausprobieren. Also es gibt zum Beispiel es gibt ja auch Hardware, mit der man solche Firewalls aufbauen kann, also so Router, zum Beispiel von Cisco und so. Es gibt dann auch unter anderem Leute, die dann gerne diese Hardware da ausprobieren wollen, im DN42 und dann mit anderen Internet zu machen.
Und die haben dann auch IPsec-Tunnel.
Ja.
Wenn sie es geschafft haben. GRE ist die General Routing Encapsulation, kommt glaube ich auch von Cisco und macht das ziemlich unverschlüsselt.
Ja, das...
Also das wrappt wirklich nur so einen dünnen Layer ums Paket, um das irgendwie weiter in IP einzupacken.
Genau.
Und FastD ist recht minimal aus dem offenwertigen Freifunkumfeld.
Genau, ne? Und das benutzen die in diesen Mesh-Netzwerken dann untereinander zu kommunizieren?
Genau, weil sie irgendwie alle billige Router kaufen und deswegen zu wenig Flash haben für ein volles OpenVPN.
Na, da oben SSL mitkommt.
Mhm.
So, jetzt vielleicht mal Jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt eigentlich mitmachen, wenn ich in diesen D42 beitreten will?
Naja, warte mal. Erstmal würde mich die Frage interessieren, jetzt wurde gerade gesagt, okay, man macht dort ein Internet im Internet, und aber das eigentliche Internet wird eigentlich nicht geroutet. Also was finde ich denn dort in diesem Internet im Internet?
Na, interne Dienste, was auch immer du da machen magst.
Also da werden eigene Dienste angeboten.
Also ich komme damit zum Beispiel von zu Hause in unseren Hackerspace.
Naja, so die ursprüngliche...
Ohne NAT dazwischen. Also darunter ist schon NAT, aber für mich existiert dieses NAT.
Ja. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja die IP-Adressen, die jetzt im Internet verwendet werden, also diese öffentlichen IP-Adressen. Und dann gibt es aber noch so einen Teil, den nennt man private Internetadressen. Und das D42 benutzt halt auch einen Teil dieser privaten Adressen. Und zwar ist es die... alle Adressen, die anfangen mit
172, 22 oder 172, 23.
Was aber demnächst auf 20 und 21 noch erweitert werden soll. Da weil die IP-Adressen knapp werden.
Ja. Auch im D42.
Ja.
Es gibt auch, das gleiche gibt es auch für IPv6, wo dann das nennt man dann, ist das Adressraum der sogenannten ULA-Adressen, also Unique Local Address. Und das ist schon ein bisschen größer, also man kann dann...
Ein bisschen.
Also der IP-Adressbereich ist dann FD008.
Nein, das ist FC00/7.
Nein, das stimmt gar nicht. Das ist also die...
Also für DN42 ist es kleiner, /8 oder so, aber
ja, genau.
Die ULA-Adressen sind /7.
Genau, ja, genau, die sind FC00/7.
Ergo, alles, was mit FC oder FD anfängt und danach noch zwei Stellen hat.
Naja, dadurch, dass CJDNS gerne FC00/8 benutzen möchte und man mit denen ja nicht kollidieren möchte, hat man sich auf FD00/8 geeinigt.
Und man kann dann, das ist lustig, das
und schon ist diese ganze ULA-Adressraum
auch schon wieder mit Internet voll.
Also das Coole bei IPv6 ist, dass man dann wirklich sich so zufällig irgendeine Adresse schnappen kann und sich also mit geringer Wahrscheinlichkeit dann auf eine Kollision mit so einem anderen Netz stößt, weil es einfach so viel Adressraum ist.
Man generiert die auch, indem man da irgendwie
seine
Randomness.
Ja, und die MAC-Adresse. Also man nimmt die MAC-Adresse von seiner Netzwerkkarte, die hoffentlich eindeutig nur einmal vergeben ist, und generiert sich daraus ein eigenes IPv6-Subnetz. Also.
Und da hat man immer noch 64 oder 80 Bits für die eigenen Adressen.
64.
Ja.
Also den Generator, den ich benutzt habe, der das hat mir 64 freigelassen. Okay. Dann.
Ups, ich habe das anders gemacht. Also ich habe mir da was ausgedacht.
Da hoffe ich mal, dass kein anderer den gleichen Gedanken gegangen hatte.
Deswegen gibt es ja die Registry, wo man das einträgt.
Ja, genau. Wie kann man jetzt teilnehmen? Abgekommen. Es gibt eine Internetseite, also im normalen Internet jetzt, den42.net. Also man kann da drauf gehen, das ist ein Wiki. Und dort wird dann beschrieben, wie man diesem Netz beitreten kann. Und es läuft ungefähr so ab. Man geht auf eine andere Seite, die heißt io.nixnotes.net. Net.
Also da ist die aktuell.
Wie bitte?
Das ist aktuell.
Achso, ja, da hast du gesagt. Und das, was ist das? Das ist die Registry vom D42, das heißt...
Das ist ein Interface zur Registry. Die Registry ist eigentlich verteilt.
Ah, genau, ja, stimmt. Also es ist eine Webseite, wo man sozusagen sich registrieren kann. Also man holt sich da seine autonome Systemnummer, seine ASN. Die beginnt für das D42 mit 42, 42, 42 und dann kann man sich irgendwas aussuchen?
Ja, die letzten vier Stellen sind, glaube ich, frei, aber nur bis zu einem bestimmten Also es war nicht bis 9999 am Ende, sondern es hörte davor auf und es ist irgendwie ziemlich wirr, weil man mehr Platz nicht bekommt.
Also man sucht sich halt jedenfalls so eine Nummer aus und was man dann noch sich aussucht, ist so ein eigenes Netz in D42, also ein eigenes Subnetz. Also man reserviert sich IP-Adressen, die man gerne benutzen möchte.
Und da gibt es coole Visualisierungen dafür, wie man sich da freie Nummern raussuchen kann.
Ja, zum Beispiel auf dn42.shellnock.de kann man sich angucken, wo da noch Platz ist.
Also das kann man, also das ist auch, eine, auch auf diesen io.nix-Nodes gibt es Looking Class, also das ist eine Visualisierung, so wie das Netz aufgebaut ist. Und dann sind halt die ganzen Teilnehmer auf dieser Karte, auf so einer Karte eingezeichnet und dann ganz viele Linien von Teilnehmern, die jetzt miteinander reden. Und dann kann man sich quasi angucken, wie das Netz so aussieht und dann noch auf die einzelnen Punkte draufklicken und dann gucken, wer das ist. Wer zum Beispiel, und dann gibt es halt diese großen, fetten Knoten, die ganz viele Verbindungen haben, und dann gibt es kleinere, die nur wenige Verbindungen mit anderen Leuten haben. Und da kann man sich vielleicht auch angucken, mit wem man zum Beispiel peeren möchte. Das ist nämlich dann der nächste Schritt. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel so ein Subnetz ausgesucht hat, am besten direkt IPv4 und IPv6, dann kann man anfangen, mit Leuten zu peeren.
Peeren heißt, dass man zwischen sich und halt seinem Peer-Partner so einen Tunnel aufbaut.
Genau. Und wie findet man jetzt so ein Peer? Also es gibt da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, in das IRC vom D42 zu gehen. Das ist auf...
Backend.
Genau. Der Raum heißt DN42.
Der Raum heißt Raute DN42. Und das sagt man einfach hier, ich möchte jetzt peeren, wer will, hat Bock. Und was man dann macht, ist dann mit demjenigen erstmal so einen VPN-Tunnel aufzusetzen, halt jetzt irgendwie die VPN-Lösung seiner Wahl. Also man einigt sich dann auf was und dann hat man erstmal so eine direkte Verbindung. Dann weiß man jetzt, am anderen Ende hängt jetzt...
Der Typ aus dem IRC halt.
Der Typ aus dem IRC.
Und kann zum Beispiel FF02.1 pingen und dann sollte auch eine Antwort nicht nur von einem selbst kommen.
Ja. Also man, nachdem man jetzt die getestet hat, dass der VPN-Tunnel funktioniert, also im IRC kann man auch viele also Fragen stellen, die sind da sehr offen, was neue, also was Einsteiger angeht. Und falls auch was nicht funktioniert, sind die auch sehr geduldig. Also ich hatte da wirklich jemanden, der hat sich da mit Stunden, habe ich da mit ihm gechattet, bis das dann mal alles funktioniert hat.
Ist halt ein Lernprojekt und da wird viel Liebe reingesteckt.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn da mal was nicht funktioniert, dann wird einem niemand gleich den Kopf abreißen.
Auch wenn man was mal kaputt macht. Jetzt hat man jetzt diesen VPN-Tunnel und was der nächste Schritt ist jetzt, anfangen mit diesem Teilnehmer PGP zu sprechen. Dafür gibt es, also wenn man jetzt nicht irgend so einen Router hat, der das selber kann, also irgendwie ein Cisco-Router oder so, gibt es halt die zwei Softwarelösungen, die da häufig genommen werden. Das erste ist Quacker und die andere heißt Wirt.
Und das sind die Routing-Dämonen und wie wir schon gesagt haben, die kümmern sich nicht um das Routing selbst, sondern um den Austausch der Routing-Informationen und dem Füllen der Routing-Tabelle des Kernels.
Also die bauen dann quasi über diesen VPN-Tunnel mit dem anderen Teilnehmer eine PGP-Sitzung auf und man sagt dann quasi, welche AS-Nummer jetzt das andere System ist und dann fangen die an, lustig diese Routen dann auszutauschen. Also wenn man dann seine erste Sitzung dann aufgebaut hat, ist man dann mit diesem D42 verbunden. Also da geht dann der ganze Verkehr erstmal über diesen einen Peer mit dem man jetzt gepeert hat. Also
du kennst ja beide. Wodurch unterscheiden sich Quagga und Bird?
Quagga sind quasi so ein bisschen die beiden Schulen. Also Quagga sieht so ein bisschen aus, ist von der Syntax her aus wie wenn man
iOS
von Cisco konfiguriert. Und Bird ist eher so das Konfigurationsformat von Juniper. Und ich habe jetzt das Quacker eigentlich nie wirklich selber konfiguriert, sondern bloß...
Okay, also wie man das da macht, man verbindet sich über Telnet oder benutzt die VTYSer, bekommt eine neue Shell und da macht man alles. Und da schreibt man halt irgendwie, also man geht in ein Interface mit Interface bla bla und dann legt man irgendwie Konfiguration an mit Address, bla bla bla. Und dann ist es gesetzt und dann kann man es vielleicht noch irgendwie die Konfigurationsdatei wegschreiben und ansonsten läuft das Ding aber.
Bei Bird schreibt man halt alles in diese Konfigurationsdatei.
Von vornherein.
Und muss dann halt seinen Dienst auch neu laden. Man hat auch so ein interaktives Interface, mit dem, über dem man den Status und sowas abfragen kann. Im Wiki, also sollte man sich wirklich mal diesen Wiki dann nochmal das angucken, wie man das genau konfiguriert. Da sind dann auch schon Beispiele drin. Was jetzt zum Beispiel bei Bird mir aufgefallen ist, dass da ein bisschen flexibler ist, was man jetzt so diese Regelfilterung angeht. Das ist nämlich recht wichtig, weil man tut halt mit teilweise unbekannten Leuten Verbindung auf.
Routing-Informationen austauschen. Routing-Informationen. Man kann natürlich auch Routen, die ins wirkliche Internet gehen, hereinkommen, sodass einem jemand irgendwie die Route zu Google unterjubelt. Das will man ja nicht.
Genau, deswegen beschränkt man das nur auf die Adressbereiche, die jetzt im DN42 geroutet werden sollen. Das ist jetzt sind jetzt nicht bloß die Routen, die wir jetzt erwähnt, also die Subnetze, die wir erwähnt hatten.
Die privaten.
Also es gibt ja auch noch andere Projekte, mit denen das DN42 peert.
Die Freifunk-Sachen zum Beispiel.
Genau, also
die Freifunkprojekte haben ja auch zugewiesene Netze im 10er-Bereich. Und zwischen denen gibt es ein großes IC-VPN und mit denen wird auch gepeert an mehreren Stellen.
Genau, dann gibt es noch das Chaos-VPN und ich weiß nicht, gibt es noch irgendwelche Netze?
Glaube schon, aber.
Ja. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten, Freifunk und Chaos-VPN.
Also ich nehme zum Beispiel eine Reihe öffentlicher IPv6-Routen an, um halt einfach die IPv6-Pfade zu kürzen. Sonst geht es halt irgendwie immer über 6XS und wenn ich aber schon direkt einen Tunnel irgendwo hin habe, warum soll ich dann nicht auch mein IPv6 darüber routen, wenn ich dahin will?
Ja, also ist dann ein bisschen so die eigene Entscheidung, was man jetzt über das DN42 routen will. Wenn man jetzt diesen BGP-Daemon aufgesetzt hat und es hat richtig konfiguriert hat und in die ganzen Routen jetzt bekommen hat für das DN42, kann man noch DNS von
DN42
integrieren.
Und die Top-Level-Domain DN42.
Genau. Also man kann sich quasi auch selber Adressen in der Registry sichern, die halt auf .DN42 enden. Und
aber natürlich ist es eine Top-Level-Domain, die nur im DN42 ausgelöst wird. Und
genau.
Im richtigen Internet bringt einem das nichts.
Also man hat dann auch DNS-Server, die in diesem DN42 stehen. Oder man kann sich auch seinen eigenen DNS-Server aufsetzen und diese Registry, die wir vorhin gesagt haben, dass sie dezentral ist, dann quasi klonen über ein mir unverständliches verteiltes Versionskontrollsystem namens Monoton. Also ich weiß, wie ich da das updaten kann, aber wer auch nicht.
Echt, du weißt das?
Ja, irgendwie Pull und dann...
Ja, MNT Pull und danach MNT Update.
Also es steht natürlich auch alles im Wiki, wie das gemacht wird, aber trotzdem ist es eine ganze Menge zu lernen.
Ja, auf jeden Fall. Also man lernt ziemlich viel, also man lernt, wie Routing funktioniert, also man hat da und man hat, normalerweise, wenn man jetzt sich so mit dem Internet verbindet, dann hat man sozusagen eine Route und das ist in der Regel der eigene Router und der ist dann mit dem Provider verbunden. Also es ist halt wirklich bloß eine Verbindung, aber mit dem 42 hat man dann mehrere Leute, mit denen man verbunden ist. Und da
nämlich über die Tunnel?
Über die Tunnel und da ergeben sich auch ganz neue Probleme und Möglichkeiten, die man vorher nie gedacht hat. Also es kann dann auch zum Beispiel, wenn es eine Route kaputt geht, also wenn es eine Verbindung zu einem Peer kaputt geht, dann merkt das halt dieser BGP-Daemon, dass jetzt diese Verbindung ausgefallen ist und fängt dann an, alle Routen über andere Teilnehmer umzuleiten. Ja.
Ja, Routing ist wichtig, DNS ist auch wichtig, aber darüber hinaus, diese Registry kann man natürlich irgendwie über das Webinterface benutzen und gut.
Ja. Sollte man vielleicht auch. Also hätte ich auch am Anfang ein bisschen so Schwierigkeiten, wo ich jetzt was eintragen muss, aber im Zweifelsfall immer im IRC fragen. oder auf der Mailingliste. Also es gibt auch eine Mailingliste, die kann man abonnieren und da kriegt man dann Nachrichten.
Gibt auch ein wunderschönes How-To im Wiki, wenn man das 1:1 verfolgt. Dann
auf dn42.net?
Genau, auf dn42.net.
Das Wiki kann man übrigens nicht aus dem Internet schreiben, sondern erst, wenn man im dn42 ist. Und dann heißt es internal.dn42.
Ja, und wenn man dann dort drauf geht, dann sieht man dann auch, es gibt auch ein paar Seiten, die sind aus dem öffentlichen Internet nicht erreichbar. Und zwar die internen Dienste, die es im dn42 gibt. Das hatte mich schon ein bisschen gereizt, weil ich jetzt wissen wollte, was auf dieser Seite steht, dann mich in dieses DN42 da einzuklinken. Also was kann man dann noch weiter sich so angucken? Also es gibt eigentlich alle möglichen Dienste, die es im Internet gibt. Gibt es auch irgendwie im DN42 oder hat es schon mal gegeben?
Alle möglichen?
Also Jitter gibt es da nicht.
Ah. Was gibt's da?
Jitter gibt es da nicht. Und auch nicht irgendwie, ich habe noch nicht sowas gefunden wie Facebook.
Facebook.
Aber es gibt IRC.
Also ja. Es gibt jetzt, also der EC-Channel, den man über Hackend bekommt man natürlich auch über das DN42 direkt. Es gibt Suchmaschinen, um die verschiedenen Seiten, die es im DN42 gibt, durchsuchbar zu machen. Es gibt so verschiedene Dateidienste, um Linux-Distributionen auszutauschen.
Dann gibt es einen Internet-Radiosender, wo ausschließlich CC-Musik läuft.
Cool.
Es gibt verschiedene Leute, die ihre Server bereitstellen, wenn man zum Beispiel jetzt eine eigene VM haben möchte oder auch nur einen Benutzer-Account, da kann man jetzt hier fragen. Da gibt es verschiedene Leute, die das eben anbieten. In der Regel nur mit Anbindungen zu DN42 und dann kann man irgendwelche anderen coolen Dienste aufsetzen.
Damit man keine bösen Sachen im Internet macht, weil man kennt sich ja trotzdem nicht so gut.
Ich habe auch schon so Sachen gesehen, dass man irgendwie wieder ins öffentliche Internet rauskommt. Also dass jemand seinen Internetzugang anbietet und dann über das DN42, dass man da wieder rauskommt.
Das heißt aber, man muss direkt mit ihm peeren. Denn wenn ich die Default-Route über einen Peer setze, dann muss der mich ins Internet bringen oder die Default-Route woanders hin schicken. Ja. Über jemanden, der mich auch wirklich ins Internet routet.
Das Source-Routing?
Ginge es? Nee, das macht niemand an.
Okay.
Also Source Routing ist, dass man in den IP-Paketen die Route bestimmen kann.
Was gibt's noch? Es gibt einen digitalen Videorekorder, also man kann Fernsehen aufnehmen und dann runterladen in so eine Website.
Ja, und dann jede Menge Tools bezüglich DNS und dem ganzen Netzwerk an sich. Also
man muss vielleicht mal zum Beispiel erklären, also man kann ja natürlich dort Sachen machen, die jetzt im richtigen Internet nicht so ohne Umständen möglich sind. Also dieses DNS funktioniert über Anycast. Das bedeutet, es gibt viele Leute, die jetzt so einen DNS-Server aufsetzen im DN42, aber es gibt nur eine IP zum Beispiel für diesen DNS-Server. Und was dann quasi jemand macht, der jetzt einen DNS-Server aufgesetzt hat und richtig konfiguriert hat, ist, dass er jetzt sagt, hier, ich habe die IP-Adresse von dem DNS-Server und wenn jetzt ein anderer quasi die IP erreichen will, hätte er dann mehrere Möglichkeiten, diese IP zu finden und da wird dann halt quasi die nächste Möglichkeit genommen und so hat man dann den nächsten DNS-Server, den man erreichen kann.
Da, wo man die wenigsten Sprünge von autonomen System zu autonomen System hat, die wird ausgewählt.
Genau.
Man könnte natürlich auch Schnelligkeit nehmen, aber ich weiß nicht, warum man das nicht macht.
Ich glaube, das Problem ist, dass es halt, das müsste man halt ziemlich manuell konfigurieren im BGP, das ist da nicht so flexibel in der Richtung. Da gab es auch schon ein paar Ansätze, wie man das verbessern kann. Dann gibt es auch, das ist so ein Anycast-Service, gibt es auch für Tor. Also man kann Tor erreichen über das DN42.
Stimmt. Und für Whois.
Whois ist auch ein Custom.
Ja, Whois.dn42.
Whois ist quasi der Dienst, mit dem man
die Registrie abfragen
kann. Also man kann
dann wie das auch im richtigen Internet ist.
Genau, wenn man zum Beispiel Whois c3d2.de abfragt, dann bekommt man den der die Domain registriert hat und welche Top-Level, also wer dafür zuständig ist und alles und andere Informationen.
Und was steht dann da?
Ja, wie gesagt, der Registrar, der das registriert hat.
Ja, E-Mail-Adresse und so. Und, also bei citrad2.de steht natürlich, wie das offiziell so ist, der Taxi, der Sohn-Sie und manchmal auch der Admin-Sie und der Owner und die Name-Service. Und DN42 ist das wesentlich datensparsame. Da steht dann halt irgendwie MNT bei RI DN42. Und damit ist klar, der RI ist der Maintainer hier. Mhm. Von diesem Netzbereich, nach dem du gefragt hast.
Mhm. Es gibt dann auch, wie es, also Glück und Klasse hatten wir schon, es gibt den, hat den Peerfinder haben wir noch nie erwähnt.
Oh, stimmt.
Der Peerfind, wenn, also jetzt eine Alternative zum IRC, was vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Es gibt den, gibt es verschiedene Peerfinder? Nee, es gibt einen Peerfinder.
Naja, also wer im IRC nach Peers fragt, der findet natürlich die, die irgendwie gerade Zeit haben.
Genau. Und im Peerfinder kann man sich sozusagen selber registrieren und man, also kann, Erwin, kannst du das vielleicht mal komplett erklären, weil das ist wahrscheinlich...
Ja, also die Idee hinter dem Peerfinder ist, dass man sich halt möglichst günstige Peers sich sucht, in die eine möglichst kurze Latenz haben, sodass der, ja, der Traffic-Austausch, um den es ja geht beim Internet, möglichst fix passiert. Sodass da nicht so viele Latenz ist zwischen den Nachbarn. Sich da zu registrieren ist recht einfach. Man muss sich ein Shell-Skript runterladen und das in einem Cronjob starten. Ich empfehle, das Shell-Skript durchzulesen vorher. Aber dann passiert eigentlich nichts weiter, als dass das Shell-Skript sich quasi per Call runterlädt. Was es als nächstes pingen soll, um die Latenz zu messen und schickt dann die Latenz quasi zurück, wieder mit Call an den an die Peerfinder-Webseite, auf der man sich dann erkundigen kann, welche quasi die dichtesten Nachbarn wären zu einem, wenn man da sein, oder zu wem auch immer. Man kann da einfach eine IP-Adresse angeben und schaut, zu wem es fix
ist. Ja, da gibt es dann, eine E-Mail-Adresse verzeichnet und die kann man dann anschreiben und dann nachfragen. Soweit so gut.
Ja, ist natürlich so eine Sache so, die schreiben da auch gleich hin, ja, hier Privacy, du schreibst hier deinen Namen hin, du schreibst hier irgendwie deinen Hostnamen von dem Computer, mit dem man sich verbinden soll. Überleg dir das mal genau, ob du das wirklich so willst.
Ja, aber man kann ja seinen Namen reinschreiben. Also man
braucht ja halt einen Namen.
Irgendeinen Namen, ja.
Eben, es geht halt darum,
so dass man genannt werden will.
Da wird niemand den Perso kontrollieren.
Richtig. Ja. Nicht wie bei so manchen Key-Signing-Partys.
Es ist kein DE-Net hier.
Ja, also hat man jetzt so gesagt, mit Freifunk kann man sich verbinden. Es gibt Paket-Mirrors, also wenn man zum Beispiel eine Linux-Distribution verwendet, kann man über das DN42 auch seine Updates runterladen.
Ich wüsste gerne mal, ob das wirklich jemand macht, weil also, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass wenn meine Computer im DN42 hängen, dass ich mir dann aus diesem DN42 jeder darf mitmachen.
Also worauf du wahrscheinlich hinaus willst, weil Updates sollten natürlich signiert sein, womit man immer die Authentizität prüfen kann, mit dem ganzen Tunnel-Overhead und den Routing durch mehrere Tunnel ist es auf keinen Fall schneller als ein flotter Mirror.
Genau, und die Verfügbarkeit, das kann halt auch mal fix kaputt sein.
Das wäre interessant, es gibt ja auch ein Spieleserver, es gibt ein hier, was war das?
Netris?
Nee, was war, hier, wie hieß das Shooter?
Quake?
Nee, Sauerbraten?
Marzo?
Oma Arena?
Gab's bestimmt auch alle mal, nee.
Jetzt outen sich die Zocker.
Kein Open Source, wie hieß das? Wie hieß der Shooter, den alle spielen hier?
Counter-Strike?
Counter-Strike. Aber wenn es dann wenn es dann wirklich über so viele Peers geht, also so viele Zwischenhops, dass dann wirklich die Frage, wie gut dann die Latenz ist und ob das dann die ganz schön ruckelt.
Gut, ja, dass es den Peerfinder gibt.
Genau, Motivation, neue Peerings zu machen.
Ja, sich da direkt zu peeren.
ja, Git-Hosting. Ja, das Wiki ist auch erreichbar.
Wir haben noch 2 Minuten. Habt ihr noch zusammenfassende Worte zum DN42?
Ja, wenn ihr mehr Internet-Technologie so auf dem niedrigeren Level kennenlernen möchtet, das lohnt sich anzuschauen.
Da kann man lernen. Das ist auch schon verlinkt. Das ist auch sogar schon verlinkt in der News.
Und für Termine müsst ihr dann heute einfach mal in den Kalender schauen, das passt nicht mehr in die Timeline.
Ja, morgen ist Dresden Weekly bei uns im Hackerspace.
Genau. Und nächste Woche ist sowohl Chaos Macht Schule als auch CAZ Ashura Training Event.
Ich denke, das ist übernächste.
Ja, übernächste. Am 12.05.
Und vorher aber noch in Leipzig, das sollten wir schon erwähnen, ist die CryptoCon im ZipLab über Pfingsten.
Wunderschöner Event, sollte man vorbeikommen, wenn es geht.
Auch für Nicht-Kryptografen geeignet. Sollte man dazu erwähnen. Und die Woche drauf ist in Köln so ein Chaos-Event, so ein größeres.
IC2 oder so, oder I2C?
Ja, 1C2.
1C2.
Und ja, damit verabschieden wir uns beim Penner-Radio.
Genau, und zwar von den Podcastern, weil die anderen hören uns schon nicht mehr. Macht's gut.
Tschüss.